Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Dennis Scheck und Sylvia Schwab. Dennis Scheck, man könnte Sie einen Hans Dampf in allen Literaturgassen nennen. Bücher, so habe ich den Eindruck, sind für Ihr Leben eine Conditio sine qua non. Wir haben Sie aus gutem Grund einen Literaturgourmet genannt. Aus gutem Grund, weil nämlich gerade ein neues Buch von Ihnen erschienen ist. Darin geht es ums Essen und Trinken. Hat das denn in Ihren Augen was miteinander zu tun? Essen und Trinken auf der einen Seite und Lesen auf der anderen Seite?
Ja, Frau Schwab, in der Tat, ich sehe da einen Lebenszusammenhang. Ich glaube, dass beides, wenn man einen Genuss daraus ziehen möchte und nicht nur die schiere Lebensnotwendigkeit mit der Literatur, mit Essen, mit Trinken bedienen, dass beide eine erhöhte Achtsamkeit, eine gesteigerte Aufmerksamkeit erfordern, auch den Willen, es sich nicht immer ganz so leicht zu machen, dass man dadurch aber auch belohnt wird, dass jeder Genuss im Grunde eine Reflexion voraussetzt, dass Genießen und das Nachdenken eigentlich fast dasselbe ist, weshalb man beim Wein beispielsweise, das ist ein Begriff, den ich sehr liebe, den habe ich von einer Winzerin gehört, da unterscheidet man eben Genusstrinker und die schnöden Wirkungstrinker. Und vielleicht müsste man das in der Literatur auch einführen und sagen, wir wollen nicht nur die Wirkungsleser.
Heißt das aber dann auch, dass die besseren Esser und Trinker, also die Genussmenschen, auch die besseren Leser und vielleicht sogar die besseren Literaturkritiker sind?
Ich will nicht ausschließen, dass es einen solchen Zusammenhang gibt. Ja, ich glaube schon. Das liegt aber nur an der individuellen Prägung. Es ist einfach so, dass Kochen mir fast in die Wiege gelegt wurde. Kochen ist das einzige Handwerk, an das ich wirklich mit großer Freude gehe. Andere mögen sich in irgendwelche Bastelkammern zurückziehen. Ich gehe am liebsten in die Küche und es macht mir einen Heidenspaß, Gemüsejuliennes oder sowas zu schneiden. Aber es gibt darüber hinaus noch einen Zusammenhang, wenn Sie die heiligen Texte der Menschheit lesen. Dann denken Sie ja bei Talmud, beim Koran, beim Alten Testament, Sie seien in die Kochbuchabteilung der Buchhandlung geraten. Kaum ist das Feste vom Flüssigen geschieden, Erde vom Firmament getrennt, schon werden Anweisungen an die Küche erteilt, was wie zubereitet werden soll, was auf gar keinen Fall am Donnerstag an ungeraden Monaten gegessen werden darf und was unbedingt und nur saisonal und regional, bitte in der dritten Aprilwoche, die heiligen Texte der Menschheit sind voll davon. Offenbar ist Essen sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja, Dennis Scheck, ich stelle Sie vielleicht erst noch mal etwas näher vor. Sie sind ja Literaturredakteur beim Deutschlandfunk in Köln und einer der bekannten deutschen Literaturkritiker. Sie haben als Übersetzer und Literaturagent gearbeitet und schon seit 2003 eine eigene Fernsehsendung, Literatursendung in der ARD, druckfrisch. Gerade ist ein Buch erschienen, das hatte ich eben schon angesprochen, das Sie zusammen mit einer Ärztin geschrieben haben, mit Eva Gritzmann, sein Titel Sie und er, das klingt schon mal sehr spannend. Und wenn man dann den Untertitel liest, der kleine Unterschied beim Essen und Trinken, dann klingt das geradezu köstlich, möchte ich sagen. Was ist das überhaupt? Eine Studie, ein Kochbuch oder vielleicht sowas wie eine Psychoanalyse?
Ach, ich glaube, es ist das, was man so neudeutsch ein bisschen ein erzählendes Sachbuch nennt. Vielleicht muss ich am Anfang erzählen, wie es denn überhaupt zu diesem Buch kam, auch zu dieser Doppelautorenschaft. Eva Gritzmann ist nicht nur Ärztin, Medizinerin, sondern vor allem eine Schulfreundin von mir. Wir gingen zusammen in die gleiche Schule, in die gleiche Klasse. Das heißt, wir haben uns nie aus den Augen verloren und blieben befreundet über fast 30 Jahre lang, über 30 Jahre lang sogar. Wir haben zusammen viele Hunderte, wahrscheinlich sogar einige Tausende Mahlzeiten eingenommen. Und uns ist dabei irgendwann mal aufgegangen, dass es offenbar Ernährungsunterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Das heißt, wir haben angefangen zu wetten, wann immer in einem Restaurant in einem Lokal, in der Mensa oder sonst wo, ein Gericht an uns vorbeigetragen wurde oder wir etwas am Tresen auftauchen sahen, dann fingen wir an zu wetten.
Für wen ist das?
Wird das an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht? Und wir fanden das so interessant, denn wann haben Sie zum letzten Mal eine Frau ein Lokal betreten und lauthals die Schweinshaxe und das Weizenbier bestellen hören, dass wir es mal genau wissen wollten. Und es gibt ja zwei Motivationen, Bücher zu schreiben, nämlich entweder man schreibt etwas, worüber man alles weiß und das will man mitteilen, oder man sagt, nein, ich will schreiben, weil ich von etwas überhaupt keine Ahnung habe, aber ich möchte es gerne verstehen. Und unser Buch ist die zweite Art von Buch. Wir haben wirklich nur mit der Frage angefangen, nämlich die Frage, ernähren sich Menschen unterschiedlich nach Geschlechtern und warum ist das so?
Warum ist es denn so?
Tja.
Ohne dass wir jetzt das ganze Buch referieren.
Man kann im Grunde eine Erkenntnis der so modischen und doch so richtigen Gender Studies nicht oft genug wiederholen. Nämlich, wir werden biologisch ganz klar als Mann und Frau geboren. Die meisten von uns jedenfalls. Aber sozial machen wir uns durch unser Verhalten zu Mann und zu Frau und werden durch die Rollenerwartungen unserer Umwelt zu Männern und zu Frauen gemacht. Das heißt, wir haben es sozial selber in der Hand. Deshalb propagieren wir ja das Travestiekochen, nämlich ganz bewusst und Harun al-Rashid-mäßig mal in die Haut des anderen zu fahren, eine Erfahrung, die sonst nur die Literatur oder die Kunst für einen bereithalten kann, und zu sagen, nein, ich möchte mich jetzt mal probeweise so ernähren wie das andere Geschlecht, mal sehen, was das mit mir macht. Auch um gewisse gesellschaftlichen Festschreibungen zu unterlaufen, denn beim Essen und Trinken können wir es ganz spielerisch unterlaufen. Wir können mit Messer und Gabel ganz wunderbar uns selber mal zu Frauen machen oder zu Männern machen oder vor allem darüber nachdenken, wodurch wir in der Gesellschaft heute, in der Bundesrepublik des Jahres 2011, zu Frauen und zu Männern gemacht werden. Und das sind Fragen, die auch enorm und eminent politisch sind. Wir leben nun mal in einem Land, wo Frauen rund ein Drittel weniger verdienen als Männer. Und da gibt es verdammt nochmal einen Zusammenhang, dass Männer in Deutschland im Jahre 2011 doppelt so viel Fleisch essen als Frauen. Das ist doch himmelschreiend, das gibt es im ganzen Tierreich nicht.
Ja, aber doppelt so viel verdienen und doppelt so viel Fleisch essen, also der Zusammenhang wird ja nicht ein ganz direkter sein.
Nein, um Gottes Willen. Vor allem, weil wir auch erfahren haben bei der Recherche in unserem Buch, dass in ganz Europa Lebensmittel nirgendwo so billig sind wie in Deutschland. Das ist ganz schrecklich, wenn Sie wissen wollen, was wirklich Ekel in uns auslöst, in Eva Gritzmann und in mir, dann sind es die Fleischtheken der Supermärkte und Discounter. Das ist sozusagen unser Hauptfeind, dieses Quälfleisch aus Massentierhaltung. Aber überhaupt dieses unreflektierte Mampfen von irgendwelchem Zeugs, dass unsere Hauptbahnhöfe inzwischen im Grunde Terrorzonen des schlechten Geschmacks geworden sind, das sind doch sehr beklagenswerte Entwicklungen, worüber wir wollen nicht predigen, worüber man aber zumindest mal diskutieren sollte, ob es denn wirklich sinnvoll ist, in einer Gesellschaft zu leben, in dem Herr und Frau Durchschnittsdeutscher zwischen 70 und 90 Tiefkühlpizzen im Jahr essen?
Dennis Scheck ist Studiogast im Doppelkopf in H2 Kultur. Dennis Scheck, jetzt klingt das aber so, als hätten Sie ein Buch geschrieben, zusammen mit Eva Gritzmann, das in die Richtung geht von Karin Duwe meinetwegen mit ihrem Buch Anständig Essen oder von Safran Foer Tiere essen. Es ist aber doch eigentlich ein anderer Schwerpunkt in ihrem Buch, nämlich wieder, ich komme nochmal zurück, auf die unterschiedliche Art und Weise zu essen und vielleicht auch zu kochen zwischen Frauen und Männern. Und doch nochmal dahin zurück. Ist das gesellschaftlich vorgeschrieben, eingeschrieben hier in Deutschland, in Europa? Ist das weltweit so?
Es geht um die Küche der Geschlechter, aber diese Fragestellungen sind weit älter. Und das versuchen wir im Buch ja nachzuweisen. Da gibt es einen Zusammenhang, als jetzt David Foster Wallace, der im Grunde als amerikanischer Autor mit am Beispiel des Hummers diese Diskussion angestoßen hat, Karin Duwe mit ihrem lesenswerten Buch oder Jonathan Safran Foer. Nein, wenn Sie Ovids Metamorphosen lesen, dann gibt es darin eine wunderbare Stelle, da wird Pythagoras von Somoza zitiert, der schon 800 Jahre vor Ovid die vegane, die vegetarische Diät als Anwalt ins Feld geführt hat. Diese Fragen sind tatsächlich am Anbeginn der Menschwerdung. Das fängt mit den Vorsokratikern an. Aber wir leben eben heute in Deutschland in einer Gesellschaft, in der Frauen halb so viel Fleisch essen als Männer. Warum? Warum gibt es 1,5% Vegetarier unter Männern und 3,4% unter Frauen? Das hat mit diesem reflektierteren Umgang mit Nahrungsmitteln zu tun. Eingekauft wird in Deutschland zu zwei Dritteln von Frauen. Gekocht wird von 2/3 von Frauen. Sie kommen über diese Zusammenhänge gar nicht hinweg, dass Frauen mehr Gemüse, mehr Obst essen.
Weil sie auch körperbewusster sind. Ich meine, Frauen machen auch mehr Sport. Frauen haben überhaupt mehr mit ihrem Körper zu tun. Durch Schwangerschaft, durch Menstruation, später durch die Menopause. Also Frauen sind ihrem Körper ja meistens auch ein Stück näher als Männer.
Eben. Nur diese Fragen werden zu selten in einem gesamtheitlichen Zusammenhang erörtert. Und da gibt es dann wiederum einen Wissenschatz der Literatur, wo das enorm vorweggenommen ist. Wir haben ja mit den Ohren geschlackert, zu sehen, dass im Grunde Günter Grass in der Butt die Slow-Food-Bewegung erfunden hat, bevor sie in Italien Wirklichkeit wurde. Dass es eine wunderbare und hinreißende Schilderung der Ernährungsunterschiede zwischen Mann und Frau in James Joyce's Ulysses gibt, bei den Frühstücksgewohnheiten von Leopold und Molly Bloom etwa. Also das sind wirklich auch sehr politische Fragen, die uns großen Spaß machen zu erörtern, ohne dass wir behaupten, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Dennis Scheck, damit sind wir schon bei einer ersten Musik. Kommt jetzt was Kulinarisches?
Nein, jetzt kommt eine Rache. Was musste ich für Hohn und für Spott einstecken, so zwischen 10 und 15, weil ich eine Schwäche seit jeher hatte für einen amerikanischen Sänger namens Johnny Cash. Und wenn Sie in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre in die USA reisten, mit dem Schüleraustausch, um Platten von Johnny Cash zu besorgen, dann war das etwa so, als wenn ein Amerikaner nach Deutschland gekommen wäre und mit einem Wunsch, er möchte Heino-Platten haben. Aber jetzt ist Johnny Cash längst einer der großen Heroen der Popkultur und deshalb werden wir jetzt die wirklichen Johnny Cash-Fans, die es als Erste gewusst haben, die werden jetzt belohnt mit einer ganz großen Nummer von Johnny Cash, einer jungen Nummer von Johnny Cash. The Man Comes Around, auch ein bisschen mein Lebensmotto.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup.
Der Journalist, Literaturkritiker und Literaturgourmet Dennis Scheck ist heute Studiogast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir haben vorhin, Dennis Scheck, gesprochen über die Gemeinsamkeiten zwischen Essen und Trinken auf der einen Seite und Lesen. Gibt es denn eigentlich auch Gemeinsamkeiten zwischen Schreiben und Kochen? Also in der Kreativität zum Beispiel?
Oh ja, ich erinnere mich an eine Begegnung mit Philip Roth, mit dem amerikanischen Romancier, den ich ganz großartig finde. Der sagte und kreierte da eine wunderbare Metapher. Im Grunde ist die Literaturwissenschaft, jedenfalls diejenige, die sich für Rohentwürfe und so weiter interessiert, wie jemand, der den Abfall eines Kochs durchstöbert, um Aufschluss über die Zusammensetzung seiner Gerichte zu erhalten. Das werde ich nie vergessen. Seither bin ich ein wenig weniger eifrig, wenn es darum geht, Vorstufen und so weiter für Texte zu lesen. Aber ich glaube ja, dass es einen Zusammenhang gibt. Also es gibt ganz sicherlich in der Küche alles entscheidend. Das weiß jeder, der ein bisschen von professionellem Kochen versteht, die Mise en place, also die Vorbereitung aufs Kochen, dass alle Zutaten in richtigen Reihenfolgen, richtig geschnitten und so weiter, da liegen, sonst wäre ein professionelles Restaurant sogar auf Sternenniveau nie zu betreiben. Ich glaube, es gibt auch sowas wie Mise en place beim Schreiben. Das, was Thomas Mann erst einmal seine Sächelchen nannte, aber ich glaube auch, dass man im Grunde das Material für sich selber intellektuell in richtige Portionen zurechtgeschnitten haben muss, präpariert haben muss, wissen, in welcher Reihenfolge was kommen soll, dann wird Schreiben zum Vergnügen. Sonst kann es ja auch zu einer Wüstenblackerei ausarten.
Mhm, und einem großen Mischmasch, ja. Kommen wir auf den Literaturkritiker Dennis Scheck zurück. Sie sind Literaturredakteur beim Deutschlandfunk, Literaturkritiker. Was sind Kriterien in Ihren Augen für eine gute Buchbesprechung, eine gute Rezension?
Also, das ist natürlich ein großes Mysterium und ich will es wirklich nicht komplizierter machen, als es ist. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jeder Text den Maßstab, nach dem er gemessen werden möchte, in sich selber trägt. Dass es also nichts gibt, etwas, das außerhalb des Textes läge. Das mögen Archäologen so sehen, aber ich glaube nicht, dass man Literatur, selbst Sachbücher, mit Maßstäben außerhalb der Texte messen sollte. Also ich frage mich nicht beispielsweise, was tut dieser Roman zur Besserung der Lage der Arbeiterklasse in Albanien? Das ist mir herzlich gleichgültig. Andererseits soll Sie sprechen ja jetzt auch von den Instrumenten und den Maßstäben einer Literaturkritik, bin ich wirklich der Überzeugung, dass eine Literaturkritik alles darf, nur nicht langweilen. Was mich interessiert, ist nicht nur die Frage, was wird da erzählt, mich interessiert, wie wird da erzählt. Und dieses, vielleicht ist das noch so eine Deformation professionell aus meiner Zeit als literarischer Übersetzer, dass man weiß, Handlungen, Plots sind billig, auf das kommt es nun literarisch wirklich nicht an, sondern schwierig und interessant beim Übersetzen ist eben das, wo das Wörterbuch dann aufhört. Wie ist denn das sprachlich gearbeitet? Ja, es nützt Ihnen ja gar nichts bei der Nacherzählung einer Billy Wilder-Komödie, die Handlung nachzuerzählen, sondern weshalb das eine Komödie wird, das liegt an diesem unglaublichen Wortwitz der Drehbücher. Und so ist es in der Literatur natürlich nicht anders, dass Sie doch mal wissen wollen, wie wird das Material bearbeitet? Das hilft schon ganz enorm. Aber wohlgemerkt, es gibt keinen fertigen Satz von Instrumenten und Kriterien, sondern wir schnitzen sozusagen die Instrumente, mit denen wir so einen Text bearbeiten, während wir lesen, immer wieder neu. Ich kann Ihnen da nicht wirklich meinen Werkzeugkasten sagen. Ich komme mit leeren Händen.
Sie sind, Dennis Scheck, bekannt dafür, dass Sie klare Urteile fällen. Knapp, häufig und sehr genau. Was schreiben Sie denn eigentlich lieber? Einen spritzigen Verriss oder eine begeisterte Hymne?
Lieber schreibe ich schon die Hymne, das muss ich sagen, weil es doch völlig klar, man macht sich mehr Freunde durch Lob als durch einen Verriss. Aber leichter ist, einen Verriss zu schreiben.
Leichter ist, einen Verriss zu schreiben?
Ja, ein Verriss ist leichter. Ist klar. Das liegt an wahrscheinlich meiner bösartigen Fantasie. Nein, das liegt in der allgemeinen Niedertracht des menschlichen Geschlechts.
Was ist in Ihren Augen die Aufgabe des Kritikers? Soll er den Autor erziehen? Soll er den Leser erziehen? Soll er vielleicht nicht gerade im Verlag zu arbeiten, aber doch vielleicht eine Art Übersetzer von Literatur sein?
Das ist alles möglich, das ist alles legitim. Man kann im Grunde seine Aufgabe als Kritiker auch wählen. Es gibt nicht die eine Aufgabe des einen Kritikers. Ich glaube aber, ich als Kritiker habe mich für eine Aufgabe entschieden. Ich glaube, dass ich sozusagen die meisten Argumente auf meiner Seite habe. Ich verstehe mich nicht als Kritiker, der im Auftrag einer Bewegung schreibt, gar einer politischen oder einer religiösen Überzeugung. Aber auch das gab es. Es gab katholische Literaturkritik, es gab kommunistische Literaturkritik. Ich verstehe mich auch nicht als Arbiter oder Anwalt des Autors, gar als Co-Lektor oder Co-Verleger, der sozusagen Spielertrainer, ja, beim nächsten Mal machst du das aber besser, wenn ich jetzt dir die Laufwege aufzeige, sondern ich verstehe mich rein als Anwalt des Lesers. Ich verstehe mich als eine Art Stiftung Warentest. Ich bin eine Art Vorkoster vielleicht oder Jackass oder wie auch immer. Menschen, die kuriose Dinge tun, um herauszufinden, ob es da drüben vielleicht nicht das literarisch grünere Gras gibt. Das ist meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, hier gibt es sensationell gute Literatur und auch, das ist die Umkehrseite, darauf hinzuweisen, dieser Kaiser ist nackt.
Wir haben Dennis Scheck vorhin schon mal gesprochen über den Zusammenhang oder die Parallelen einerseits zwischen Lesen und Essen und Trinken, auf der anderen Seite Kochen und Schreiben, dass im Zusammenhang auch Männer und Frauen essen und trinken anders oder trinken, essen und trinken verschieden. Schreiben Männer und Frauen eigentlich verschieden? Ich weiß, das ist eine schwere Frage oder eine nicht so schwere Frage, aber eine schwierige Antwort.
Nein, das ist eine ganz wichtige Frage. Es sind ja immer die einfachen Fragen, die einen oft weiterbringen. Nur die einfachen Fragen sind vollkommen okay, nur die einfachen Antworten sind furchtbar. Ich weiß aus einfach der eigenen Empirie, der eigenen Erfahrung, ich bin nicht in der Lage, einem Text das Geschlecht des Verfassers abzulesen. Übrigens auch nicht seine Religion oder seine Zugehörigkeit zu einer Rasse, zu einer Ethnie. Das ist das Schöne, das Maskenspiel der Literatur. Gibt es dennoch weibliche Weltwahrnehmungsmuster? Gibt es literarische Ausdrucksformen? Möglicherweise. Leider bin ich nicht in der Lage, sie zu benennen. Ich wäre aber sehr interessiert daran, darüber nachzudenken. Aber, das tut man ja im akademischen Bereich, ich finde es einen totalitären Diskurs, wenn man das als einzige Art und Weise, das ist eben das klassische Doing Gender einer Judith Butler, wenn man es als einzige Fragestellung an den Text hat, das finde ich relativ langweilig, weil genauso gut könnten wir ja fragen, ob dunkel pigmentierte Blondinen anders schreiben als hell pigmentierte Brünette.
Ja, nun, dass ich darauf nicht hinaus wollte, das ist, glaube ich, klar. Männer und Frauen leben verschieden, lieben verschieden, essen verschieden, trinken verschieden. Sie könnten ja auch verschieden schreiben. Ich finde, die Frage ist ja doch sehr berechtigt. Und es gibt ja nun auch eine Frauenliteratur. Es gibt keine Männerliteratur. Bräuchten wir die?
Also ich bin halb geneigt zu sagen, eine Frauenliteratur wäre mir jetzt nicht bekannt. Es gibt insofern eine Frauenliteratur, dass die Weltliteratur, die ich kenne, eine Frauenliteratur ist. Das ist eine ganz wesentlich von Frauen geprägte Literatur. Es gibt viele kluge Menschen, die sagen, mit Jane Austen geht im Grunde die hohe Kunst des Romans an. Es gibt andere, die sagen, mit Sappho lassen wir die Geschichte der antiken Lyrik beginnen. Oder mit der sumerischen Enhotwana, wie Raoul Schrott das macht. Also insofern gibt es Frauenliteratur. Aber Frauenliteratur als Genre, weiß ich nicht, das ist irgendwie Literatur von schwulen Zwergen, das mag es geben.
Windeln, Wut und wilde Träume.
Ja, kein Text, den ich kenne. Das ist, glaube ich, wie die Traktoren, die es in der Sowjetunion gab, über 4 Jungs, 5 Traktoren und die neue Heuernte. Das ist eine Zeiterscheinung gewesen und gut, dass die Zeiten jetzt sich langsam ändern.
Damit sind wir schon bei einer zweiten Musik, Dennis Schick.
Ja, das ist jetzt mal was ganz anderes. Das ist eine Musik, die ich aber ungefähr im gleichen Alter für mich entdeckt habe wie diesen Johnny Cash. War ich vielleicht so 12, 13 mit dem ersten Kassettenrekorder. Anton Bruckner. Anton Bruckner, das ist ein Komponist, den Streit aufnehmen konnte mit dem Schöpfergott, dass ein Komponist seine 9. Symphonie dem lieben Gotte quasi als Stinkefinger widmete, dass er zudem Zweifel in der Musik einführte. Ich habe mich an diesem Stück berauscht. Wir hören das, glaube ich, Scherzo mit dem berühmten Pizzicato, diese gezupften Geigen. Ich habe mich daran berauscht, wie jemand seine Glaubenszweifel so sehr ausdrücken kann, artikulieren kann, ohne sich doch in den Aporien einer reinen Programmmusik zu verlieren. Bruckner, insbesondere in der sensationell langsamen Celibidache-Interpretation. Bruckner zu hören ist immer noch einer ganz großen Vergnügen.
Wir hörten aus der 9. Symphonie von Bruckner das Scherzo, den 3. Satz, ausgesucht von meinem Studiogast, dem Journalisten, Literaturkritiker, Moderator, Buchautor, Gourmet und Büchermenschen Dennis Scheck. Mein Name ist Sylvia Schwab. Sie sind Literaturredakteur beim Deutschlandfunk in Köln, Dennis Scheck. Und Sie haben seit 2003 eine eigene Fernsehsendung. Im ersten Programm, Druckfrisch heißt sie, eine Literatursendung. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie eigentlich, welche Bücher Sie jetzt entweder selber besprechen oder mit in Ihre Sendung hineinnehmen?
Tja, natürlich hat es irgendetwas mit einer Agenda zu tun, an die man nicht alleine schreibt, sondern man ist ja immer in der Gefahr, zumindest sich die Frage zu stellen, ob man nicht eigentlich nur noch so eine Ansammlung von Batch-Routinen ist, von Algorithmen, die jemand anderer geschrieben hat, dass man quasi nur der verlängerte Arm des Zeitgeists ist. Und ich versuche mich da immer ein bisschen zur Wehr zu setzen, dass man ein Feuilleton macht, dass man eine Büchersendung macht nach dem Motto, der Kalender diktiert uns die Themen. Also vor 100 Jahren geboren, vor 150 Jahren gestorben, vor 300 Jahren erfunden oder sowas. Rack, zack, das ist das Thema des heutigen Tages. Das ist eine geborgte Aktualität. So kann man ein Kalenderblatt machen, so kann man eine Gedächtnissendung machen, aber so kann man nicht unbedingt eine aktuelle, feuilletonistische Sendung machen. Andererseits finde ich es aber auch widerlich, nur als Trittbrettfahrer der Politik zu agieren und zu sagen, wow, wir haben jetzt gerade irgendwie Ärger im arabischen Raum, jetzt karren wir mal die arabischen Autoren her, die sollen mal schnell sagen, was sie denn davon halten. Das kann man auch mal machen, aber das finde ich auch nur im Grunde ein Approbieren von literarischen Mitteln zu fremden Zwecken. Nee, die Aktualität eines literarischen Textes, die muss sich aus dem Text selber entwickeln. Das muss eben dieses berühmte, und ich gebe es jetzt schon zu, ein bisschen zur Floskel gewordene Kafka-Wort von der Axt für das gefrorene Meer in uns sein, die plötzlich Dinge in Bewegung setzt, von denen man gedacht hat, hier ist was erstarrt. Wie man das macht, kann ich Ihnen sozusagen nicht als Backanleitung jetzt aufsagen, aber gelegentlich gelingt es. Es gelingt mit Autoren wie David Foster Wallace zum Beispiel, der kam genau zur richtigen Zeit, jetzt in diesem Frühjahr, oder Sibylle Levitscharow oder Katja Lange-Müller oder Ingo Schulze. Jetzt in diesem Frühjahr gibt es ein wunderbares Buch von Arno Geiger, dem österreichischen Autor, im Sachbuch über die Demenzerkrankung seines Vaters. Demenz, ein gesellschaftlicher Missstand, mit dem ganz, ganz viele Menschen zu tun haben. Ich bin sicher, dass sich hier ein exquisites literarisches Kunstwerk, ein Sachbuch, durchaus auch als Lebenshilfe eignet. Das kann mal sein, aber wehe dem, der auf Grundlage dessen ein Programm zusammenstellen wollte.
Welchen Vorteil hat denn eigentlich die Literatursendung im Rundfunk gegenüber der Zeitungsrezension?
Es gibt ja eine riesige Affinität von Literatur und Radio seit der Erfindung. Es haben ja nun wirklich die besten Köpfe auch fürs Radio gearbeitet. Es gibt diese legendäre Radioliteraturredaktion des Süddeutschen Rundfunks damals mit Enzensberger, mit Andersch, mit Martin Walser. Das waren doch glückliche Zeiten, also um Gottes Willen.
Die Zeit des Hörspiels übrigens auch, ne?
Die Zeit des Hörspiels. Ich hatte noch das Vergnügen, den amerikanischen Autor William Geddes einladen zu dürfen, Hörspiel für uns zu schreiben für den Deutschlandfunk. Der war begeistert. Er sagte, hätte es das als Kunstform in den USA zu meiner Zeit gegeben, als in den 60er, 70er, 80er Jahren, hätte ich mich viel, viel leichter getan. Der mochte nun auch Thomas Bernhard sehr, sehr gern. Wissen Sie, das ist ja ein alte Erkenntnis der Medienforschung, dass ein neues Medium die Altmedien nicht ablöst oder ersetzt, sondern bestenfalls ergänzt. Und mir ist es da um das Radio nicht bange. Das Radio ist natürlich einerseits schneller als die Zeitung. Andererseits eröffnet mir das Radio etwas, was sich in Zeitungen heute, nun haben sich die Zeitungslandschaften ja auch enorm geändert, die Feuilletons ändern sich rapide und das ist keine Änderung zum Guten, bietet mir das Radio die Möglichkeit, etwas zu tun, was ich in der Zeitung weniger gut tun könnte, nämlich mit Autoren sprechen. Und auch wenn ich ein großer Advokat des Close Readings bin und glaube, dass die Erkenntnisse aus dem Text nur aus dem Text gewonnen werden sollten, genieße ich das Gespräch mit Autoren sehr und glaube letzten Endes doch, dass man vielleicht nicht zur Bewertung eines Kunstwerks, sehr wohl aber zum Führen eines gelungenen Lebens sehr viel von einem Thomas Mann erfahren kann, von der Person eines Thomas Manns oder eines Arno Schmitz oder eines Thomas Bernhards oder einer Jane Austen oder einer Dorothy Sayers oder einer Agatha Christie oder einer Elfriede Jelinek.
Das Radio bietet die Stimme. Dennis Scheck, jetzt ist aber die Frage, Sie haben ja nun seit 2003 Ihre Sendung Druckfrisch. Übrigens ist es ja die Literatursendung im Fernsehen, die, soweit ich das sehe, sich am längsten gehalten hat. Viele andere haben inzwischen wieder das Handtuch geworfen. Elke Heidenreich gibt es nicht mehr. Ioma Mangold und Amelie Fried, die Vorleser, gibt es nicht mehr.
Ich kann bestätigen, dass es sowohl Elke Heidenreich noch gibt, wie Ioma Mangold und Amelie Fried. Nur ihre Sendungen gibt es nicht mehr.
Entschuldigung.
Das ist ein großer Unterschied. Die Todesstrafe für abgesetzte Sendungen. Man müsste vielleicht drüber nachdenken, aber noch ist es nicht so. Nein.
Dennis Scheck gibt es noch.
Es gibt uns alle noch und es wird uns hoffentlich noch lange geben. Ja, inzwischen sind wir im 8. Jahr Druckfrisch. Druckfrisch ist eine Sendung, Fernsehen macht man nicht alleine. Druckfrisch ist eine Sendung, die ich zusammen mit Andreas Ammer mache, meinem Realisator, mit Thomas Morgoth Kargwil, meinem Kameramann, mit Norik Stepanian, dem Cutter. Der Schnitt ist so entscheidend dafür und mit vier Redakteuren von vier Anstalten, unter anderem dem, das ist immer wichtig, weil man verwechselt immer den vor der Kamera quasi mit der ganzen Sendung, aber das ist natürlich auch ein
Kollektiv. Sie sind da nicht der Redakteur, sondern da sind Sie nur in Anführungsstrichen der Moderator.
Ja, das nun auch nicht. Also es gibt eine Redaktion und wir wählen dann gemeinsam in einem Montesquieuischen demokratischen Prozess die Bücher aus. Aber es ist, glaube ich, für die Sendung ganz gut, dass keine Bücher vorgestellt werden, die nicht doch irgendwie auch mit dem Moderator was zu tun haben. Das geht nicht. Also wenn man mit dem eigenen Leib und Leben sozusagen dafür einsteht, da muss man auch, glaube ich, was eine Beziehung zu einem Text haben. Aber ich habe ja auch die Möglichkeit, negativ über Bücher zu sprechen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Denn sonst bleibt ja eine literaturkritische Waffe doch sehr stumpf.
Eben hatten Sie selber gesagt, das Fernsehen oder jedes neue Medium kann immer wieder ein Stückchen die anderen Medien ergänzen. Was kann das Fernsehen aber literaturbezogen noch mehr bieten? Wir sehen die Autoren jetzt auch noch. Wir hören nicht nur ihre Stimmen wie im Radio. Wir können sie auch noch sehen. Wir können mit ihnen spazieren gehen. Sie platzieren sie in großen oder ganz besonderen, exquisiten Räumen. Aber auch da wieder die Frage, die Gefahr ist ja, man lenkt vom Text, vom reinen literarischen Text auch ab.
Ja, aber den reinen literarischen Text, den hören Sie auch in der Regel nicht im Radio, wenn ich ein Interview mit einem Autor führe. Sondern ein Interview bleibt ein Interview, egal ob ich es im Print führe, ob ich es in den Radiowellen versende oder über das Fernsehen, da kommt das Bild dazu, noch mache. Das ist die große Verwechslung. Es gibt eine merkwürdige, ich weiß nicht, Aphasie, wenn es um Literatursendungen geht, wenn man mit Feuilletonisten darum redet. Es ist einfach die Verwechslung einer Sportsendung mit Sport. Verstehen Sie, wenn Sie die Sportschau gucken, dann machen Sie keinen Sport. Wenn Sie eine Literatursendung gucken, dann lesen Sie keine Literatur. Sie sehen nur eine Sendung über Literatur, so wie Sie von einer Kochsendung auch nicht satt werden. Das Beste, was eine Literatursendung leisten kann, ist, sie darauf hinweisen, dass es Literatur gibt und dass man sich mit Literatur beschäftigen sollte und warum man sich mit Literatur beschäftigen sollte, dass es auch ein Vergnügen sein könnte, dass es Spaß macht. Das ist unser Ziel bei Druckfrisch. Wir möchten, dass in dem Spiegel der Welt, die das Fernsehen als Medium ist, so wie das Radio auch, dass erstens mal dort Literatur vorkommt. Das war schon ein Selbstfindungsprozess auch des ersten Programms, glaube ich, zu sagen, jawohl, wir wollen eine Sendung haben, die sich explizit mit Literatur beschäftigt und mit Sachbüchern, mit dem Mediumbuch. Wir möchten in dieser Fernsehwelt auch die Literatur vorkommen lassen. Und dann kann man sich überlegen, wie macht man das? Und wir wollten vor allem eines beweisen mit dieser Sendung, die wir angefangen haben, als das literarische Quartett im ZDF gerade aufhörte. Wir hatten nur eine halbe Stunde. Das Quartett hatte 5 Viertelstunden, war also mehr als doppelt so lang. Das heißt, wir mussten ein neues Format haben und wir wollten wirklich eines schaffen. Man darf alles, aber man darf nicht langweilen. Und ich habe viele Kritiken schon zu dieser Sendung bekommen.
Aber das ist nie gesagt worden.
Aber das hat mir noch keiner gesagt, das ist eine langweilige Sendung.
Können Sie, Dennis Scheck, etwas sagen über die Wirkung Ihrer Sendung? Also werden Bücher möglicherweise mehr verkauft in den Tagen nach einer solchen Literatursendung im Fernsehen?
Also in den letzten Jahren haben mich verstärkt Reaktionen von Verlagen erreicht, dass das teilweise sehr signifikant sein kann. Also da geht es um mehrere Tausend, sogar bald 10.000 Exemplare. Aber es ist nicht eine Wirkung, die tatsächlich so direkt in Ursache-Wirkungsverhältnissen einsetzt. Das heißt, es funktioniert nicht bei jedem Buch. Man fragt sich manchmal, warum ausgerechnet bei diesem Buch, warum nicht bei jedem. Ich hatte mal in einer Buchhandlung, wir versuchen ja ein bisschen Real Life auch reinzulassen, indem ich mich einfach in die Buchhandlung stelle und mit der Frage, darf ich Ihnen ein Buch empfehlen? Ein Buch empfohlen, das eine sehr schräge Geschichte war, eine typografische Spielerei, ein ganz kurzer Text, also ein richtiges Künstlerbuch, überaus schwer zu bekommen. Und die Reaktion war, um Gottes Willen, unsere Auflage von 800 Stück war am nächsten Tag quasi weg. Übrigens, machen Sie das bloß nie wieder. Unsere Bücher sollen wenigstens 4-5 Jahre lieferbar bleiben, wenn sich das so rumspricht. Warum war das so? Das war einfach die Sendung vor Weihnachten und es handelte sich um ein relativ niedrigpreisiges, ideales Weihnachtsgeschenk. Wahrscheinlich. So muss es aber auch sein, weil eines muss ich wirklich sagen. Wissen Sie, eine Kochsendung im Fernsehen ist nicht dazu da, den deutschen Salamikonsum anzukurbeln. Und ich habe auch überhaupt nicht vor, mit meiner Literatursendung, mit unserer Literatursendung Druckfrisch im ersten Programm, dafür zu sorgen, dass manche Bücher jetzt zu Bestsellern werden. Wenn das ein Nebeneffekt ist, wunderbar, habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist nicht in keinster Weise die Intention, sondern es geht darum, auf gute Bücher aufmerksam zu machen. Wenn die sich dann gut verkaufen, wunderbar.
Und es ist ja immer, und das kommt auch ganz klar rüber, Dennis Scheck, ein subjektiver Standpunkt. Ja, es ist immer Ihre persönliche Empfehlung oder auch Ihr persönlicher Verriss.
Aber was wäre denn die Alternative? Das ist es ja immer.
Verstehen Sie,
die Frage ist nur, ob man es deutlich macht, indem man sich selber auch ironisiert und nicht sagt, and so think all of us, sondern eben sagt, also so denke ich, wie denken Sie? Also, dass man wegkommt von dieser Attitüde des Regierungssprechers und in hilfreich und wenig hilfreich die Literatur einteilt. Also nicht dieses klerikale oder kaiserliche Wir des Literaturpapstes, sondern sagt, nein, also das ist hier eine Meinung und die kann man auch in Frage stellen. Andererseits, was ich empfehle, dahinter stehe ich und ich empfehle nichts, wohinter ich nicht stehen kann. Das ist ja klar. Dennoch kann man sich im Grunde die Sendung auch vorstellen als ein energischer Appell zum Selberdenken.
Dann dürfen wir jetzt schon wieder selber hören. Was empfehlen Sie uns als dritte Musik?
Die Musik passt nun wirklich wie Faust auf Auge. Das ist eine Lieblings-CD von mir. Songs for Trella, eine Würdigung posthum für Andy Warhol von seinen Geschöpfen Lou Reed und John Cale mit der wunderbaren Nummer Style It Takes. Ja, you got the money, I got the style.
You've got the money, I've got the time. You want your freedom, make your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes, and money is all that it takes. You've got connections and I've got the art. You like attention and I like your looks. And I have the style it takes, and you know the people it takes. Why don't you sit right over there? We'll do a movie portrait.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Dennis Scheck und Sylvia Schwab. Bücher sind Ihr Lebensthema, Dennis Scheck. Sie lesen Bücher, Sie rezensieren Bücher, Sie moderieren Büchersendungen im Rundfunk und im Fernsehen. Sie übersetzen Bücher aus dem Englischen bzw. Amerikanischen. Sie schreiben selbst Bücher, über Bücher wiederum. Also Bücher sind Lebensthema. Woher kommt denn eigentlich diese Bücherlust, diese Büchersucht, Büchermanie? Ist das eine frühkindliche Prägung?
Wahrscheinlich schon, nur man darf sich ja als Ur immer nie allzu sehr in die eigene Unruhe sehen, ohne dass man vielleicht das Ticken einstellt. Es war einfach so, dass meine Eltern mich aufs Land verschleppten unter der schnöden Hinweis, dass sie die Erziehungsberechtigten sind. Und Land war wirklich ein winzig kleines Kaff mit 232 Einwohnern.
In Schwaben, muss man dazu sagen.
In Schwaben. Jedenfalls, ich fand das furchtbar und floh wirklich in die Bücher. Und man macht ja manches, das ist wie in den Metamorphosen von Ovid, die Verwandlung setzt ein, wenn das Leid unerträglich wird. Und als Kind hat man ja auch noch unglaubliche Ressourcen frei zur Entwicklung. Das heißt, es entstand in mir da eine Passion. Ich wollte eigentlich Archäologe ursprünglich werden. Eine Passion fürs Lesen, die eben das Normalmaß überstieg. Und ich wollte dann auch sehr schnell selber in diese Bücherwelt Anteil nehmen, indem man selber Literaturkritiken schrieb und ich fand Zugang zur Science-Fiction-Fantasy-Horror-Szene und dort gab es Fanzines und es wurde sich ausgetauscht. Es war eine internationale Szene, das heißt, man schrieb auf Englisch, man las englische Romane und man las auch sogar französische oder versuchte es, zumindest Comics und so weiter. Das war für mich alles wunderbar und mir war völlig klar, dass ich diese mundane Welt, dass ich nie wieder ein eindimensionales Leben führen möchte. Ich möchte nicht nur, dass ich meine Gedanken um den Alltag drehen müssen. Ich möchte gerne wenigstens ein Doppelleben führen, den Doppelkopf haben, dass ich einen zweiten Kopf besitze, der nochmal für andere Themen ansprechbar ist, dass ich nicht geschrieben werde, sondern selber schreibe, dass ich Autor des eigenen Schicksals werden kann.
Es behaupten jetzt böse Zungen, dass in jedem Literaturkritiker ein verhinderter Autor steckte. Haben Sie auch in Ihrer Schublade zu Hause noch so ein paar pubertäre Gedichte oder vielleicht so ein großes Romanmanuskript?
Ich wünschte, es wäre so, aber es ist leider überhaupt nicht so, sondern vielleicht liegt es darin, dass ich mir ja als literarischer Übersetzer auch immer mein Brot verdienen musste. Das heißt, ich habe, als ich Mitte 20 war, schon etwa 25 Romane, Sachbücher übersetzt und ich habe mich da, glaube ich, ausgeschrieben. Ich habe da mein Handwerk gelernt, ich habe sehr viel auch lektoriert, ich habe unzählige Interviews und so weiter übersetzt, aber ich habe nicht das Bedürfnis, belletristisch zu schreiben. Wer weiß, vielleicht kann das sich morgen ändern. Ich bin jetzt sehr interessiert an dieser Art von erzählendem Sachbuch, wie es mit Eva Gritzmann, mit Sie und Er macht, aber ich will da jetzt mir keine Verfassung geben, für die ich dann hinterher abgestraft werde. Ich glaube aber, vielleicht ist die Wahrheit so, für mich ist das tatsächlich ein Zusammenhang. Ich unterscheide ja nicht, verstehen Sie, ich bin als Literaturredakteur im Deutschlandfunk kein anderer, denn als Übersetzer, denn als Autor. Es ist eine Art zu leben. Gott sei Dank, sonst wäre es ja entfremdete Arbeit. Es ist auch was wahnsinnig Deutsches, dass man das jetzt so unglaublich immer präzise aufteilt zwischen Sie sind Lektor und Sie sind Übersetzer und Sie sind Autor. Letzten Endes, wenn Sie die Produktionsbedingungen von Shakespeare kennen, dann war das völlig klar, dass solche Texte nicht in der Autonomie eines Individuums entstehen, sondern dass es ein Gruppenprozess ist. Und teilweise in Gruppenprozessen eigentlich gelenkt von einem autonomen Gehirn. Und so soll es doch vielleicht im Alltag auch sein.
Wie hat sich denn Ihr Blick, Dennis Scheck, verändert auf die Literatur? Sie sind jetzt 46 Jahre alt. Werden Sie oder wurden Sie in den letzten Jahren eher milder oder wurden Sie eher schärfer in Ihrem Urteil?
Das zu beurteilen, muss ich wiederum anderen überlassen. Ich glaube, das gelingt mir selber nicht. Ich war schon mal unzufriedener, als ich heute bin. Das, glaube ich, ist wahrscheinlich schon das erste Kratzen der Senilität an meiner Tür. Es ist für mich nach wie vor verblüffend, dass meine Hauptthese doch noch trägt, dass wir insgesamt, jetzt von der aktuellen Produktion abgesehen, in sehr guten Zeiten literarisch leben. Insofern, was ich sehr, sehr schön finde am literarischen Leben in Deutschland, ist, dass im Moment mehr Generationen denn je literarisch produktiv sind. Das hat einfach mit der Ausweitung unserer biologischen Lebenserwartung zu tun. Dass ein Martin Walser, dass eine Christa Wolf, die ich nicht so sehr schätze, dass ein Günter Grass, dass ein Hans-Magnus Enzensberger in den 80ern noch so produktiv sind und ja keine Altherren- oder Altdamenbücher schreiben, sondern gute Bücher, interessante Bücher, dass aber auch von ganz jungen literarischen Talenten, ich denke nur die Lyriker, die sich da um das Cookbooks-Label geschart haben von Daniela Seel, die einen fabelhaften Gedichtband in diesem Frühjahr veröffentlicht, ich kann diese Stelle nicht finden, dass es also quasi 3-4 Generationen gibt, die gleichzeitig bestes literarisches Werk schaffen, das finde ich faszinierend. Das ist ja auch mal was sehr Schönes und Positives.
Seien Sie doch so nett, Dennis Scheck, und ergänzen Sie mir mal die 3 folgenden Sätze. Wenn ich kein Literaturkritiker wäre,
könnte ich genauso gut auch Autos verkaufen. Ich wäre mir für die wenigsten Tätigkeiten zu schade, aber ich könnte mir durchaus alternative Lebensentwürfe für mich vorstellen. Das ist ja nichts anderes als der Sinn der Literatur, sich für solche Alternativen zu trainieren.
Wenn mich jemand Literaturpapst-Anwärter nennen würde,
müsste ich sagen, dass ich in meinem ganzen Leben nie sehr viel mit klerikalen Zusammenhängen anfangen kann. Und das ist kein Titel, auf den ich sonderlich scharf bin.
Und schließlich, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge?
Müsste ich jetzt mich sehr beeilen, das Buch zu Ende zu lesen, weil ich möchte doch wissen, wie es ausgeht.
Und auch noch die Rezension schreiben?
Ich glaube, darauf würde ich dann allerdings verzichten.
Dennis Scheck, wir können eine letzte Musik jetzt auch miteinander genießen.
Ja, und zwar etwas, worauf mich der schon mal kurz erwähnte William Geddes gebracht hat. Es war zur Zeit von Gustav Mahler durchaus möglich, schon Aufnahmen zu machen vom Klavierspiel eines Menschen über solche sogenannte Pianowalzen, was uns wiederum heute in den Stand setzt, Gustav Mahler sein eigenes Werk interpretieren zu hören. Und dieser Gruß aus dem Totenreich, den finde ich besonders faszinierend für Musiker, die man eigentlich vor die Erfindung der audiovisuellen Medien setzt. Das heißt, jetzt hören wir Gustav Mahler Klavier spielen.
Vorher Ihnen, Dennis Scheck, einen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Von den Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.